Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Wenn Gott in die Welt kommt, dann passiert was. Davon gehen wir aus und davon handelt unsere Predigtreihe. Wenn Gottes Reich kommt, musste ein bisschen bei der Predigtreihe an eine alte Sendung von Gerhard Polt denken. Gab es mal früher eine Sendung, bin kein guter Bayerisch-Aussprecher, die hieß Wir im richtigen Leben, also wie im richtigen Leben. Und da gab es eine Folge, da gab es eine Städtepartnerschaft zwischen einer russischen Stadt, ich glaube, das war sogar Moskau, also eine große russische Stadt, und einer kleinen bayerischen Stadt, in der so eine kleine Gruppe von Bayern sich Gedanken machte, wie das wohl aussieht, wenn diese russische Partnerschaft dort, diese russisch-bayerische Partnerschaft ausgelebt wird. Da sitzt immer ein alter Mann in einer Kneipe am Tisch, ein alter Bayer, der wohl in Kriegsgefangenschaft war, und sagt, wenn der Russ kommt, dann kommt er frei anders, als ihr euch das denkt. Ja? Und vielleicht kommt auch Gott manchmal ein bisschen anders, als wir uns das denken. Wir haben uns vier Auswirkungen ausgesucht, von dem wir denken, dass sie mit Gottes Reich einherkommen, und die sind Versöhnung, das hatten wir schon, Christoph hat zweimal über Versöhnung gesprochen, Kraft, da sind wir gerade mittendrin, Gerechtigkeit und Schönheit kommen noch. Und wir haben die Predigtreihe mal so aufgebaut, einmal reden wir darüber, was diese Auswirkungen für uns persönlich, für den Einzelnen bedeutet, und dann in einer zweiten Folge reden wir dann darüber, was es für andere bedeutet. Und ich bin heute dran mit Kraft, Kraft für andere. Da sehen wir dieses schöne Bild, was eine Fotografin bei uns, die Nelly, bei uns aus der Gemeinde gemacht hat. Da sehen wir halt den Teebeutel, der Gott symbolisiert und der sich da gerade, dessen Inhaltsstoffe sich gerade in der Tasse ausbreitet. Ich finde übrigens bemerkenswert, dass es roter Tee ist. Kleiner christlicher Insiderwitz halt, in vielen christlichen Kreisen wird gerne roter Tee getrunken. Ich bin mehr ein Freund von schwarzem Tee. Das passt auch mehr zu der Kraft Gottes, die dann sich ausbreitet. Aber nur denn, wir haben das Bild hier und das ist ein schönes Bild. Und ja, damit sind wir also mit einem Thema. Und wer vor einer Woche im Gottesdienst war, der hat schon von Matze gehört, was wir uns unter der Kraft, die von Gott kommt, vorstellen können. Ihr erinnert euch vielleicht noch, Matze fragte uns danach, was uns eigentlich Kraft für unser Leben gibt. Und diese Frage würden wir persönlich wahrscheinlich recht unterschiedlich beantworten. Manche würden vielleicht antworten, das ist die Familie oder nahestehende Menschen, Freund oder Freundin. Andere würden vielleicht auf Hobbys kommen, Sport zum Beispiel. Oder vielleicht ganz einfach mal gesundes Essen und viel Schlaf, woran es uns manchmal mangelt. Oder vielleicht auch eine sinnvolle Tätigkeit, vielleicht im Beruf oder irgendein Ziel, eine Vision, für die wir leben. Mats hat dann das Bild der Wasserkraft gebraucht. Ich erinnere mal ein Bild aus der Predigt von Matze, aus der Präsentation, wie da plötzlich dieses Wasser hochschießt, was lange verborgen war oder was gedämmt wurde, was im Untergrund festgehalten wurde von dem bösen Diktator, der ein Land dort, wenn ihr euch an das Beispiel noch erinnert, von Matze halt, der versucht hat, das Wasser platt zu machen und in geregelte Bahnen zu kriegen. Aber wenn es dann hochkommt, dann ist es plötzlich urtümlich, stark, ungefiltert, nicht zu bändigen, aber gleichzeitig auch lebensspendend und freudemachend. Wasserkraft war in der Predigt von Matze ein Bild für Spiritualität. Und ähnlich wie Wasser kann man vielleicht versuchen, Spiritualität, diese Sehnsucht nach mehr, die in uns drin ist, zu bändigen oder in Kanäle zu zwingen. Aber damit kann man nicht das Bedürfnis von Menschen nach Spiritualität dauerhaft beseitigen. Im Gegenteil, was eingezwängt wird, das bricht dann irgendwann so richtig übel heraus, vielleicht wie, oder auch richtig stark heraus, wie wir das hier sehen. Und wenn es dann kommt, wenn da etwas herausbricht oder wenn wir das zulassen, dann bringt es Freude, so richtig echte Freude, so etwas, das mir tagsüber passiert und das mich mit einem Grinsen auf dem Gesicht dann abends einschlafen lässt, wenn ich nochmal drüber nachdenke und wenn man im Rückblick von dem Tag sagen würde, das war richtig klasse. Ich habe da ein schönes kleines Bildchen ausgewählt. Leute, die mit mir bei Facebook befreundet sind, kennen vielleicht das Video, zu dem dieses Bild gehört. Da ist so ein kleiner Junge mit einem Hund und die laufen erst gemeinsam so schön nebeneinander und dann entdeckt der Junge diese Pfütze, in der er da gerade rumpatscht und so, und dann bleibt der Hund schön stehen und der Junge läuft dann fünfmal durch die Pfütze und freut sich so richtig, dass er da in dieses Wasser reinpatscht, egal ob man die Füße nass bekommt und die Mama sich dann vielleicht Sorgen macht halt. Also, da Spiritualität kann richtig Freude machen. Und wir haben alle eine tiefe Sehnsucht nach Spiritualität, oder um es einmal einfach etwas anders auszudrücken, wir tragen eigentlich ein ganzes Leben lang die Frage mit uns herum, ob es wirklich einen Gott gibt und falls ja, ob wir ihn erleben können und ob er uns hilft. Von da gesehen ist dieses Wort Kraft, was wir im Rahmen der Predigtreihe verwenden, so zu verstehen, dass wir damit meinen, die Erfahrung von Gottes Hilfe. Und Matze hat sich mit dem Bild des Wassers für die Kraft Gottes, für Spiritualität in unserem Leben in guter Gesellschaft befunden. Denn auch Jesus selbst hat dieses Bild wiederholt gebraucht, das Bild des Wassers. Und er sprach dann von lebendigem Wasser, das er Menschen geben kann, die, wenn sie von diesem Wasser trinken, nie wieder durstig werden. Im Gegenteil, wird dieses Wasser dem Menschen zu einer Quelle werden, so heißt es. Zwei Bibelstellen nochmal als Erinnerung. Die eine steht in Johannes 4, Verse 13 und 14. Da sagt Jesus zu dieser samaritanischen Frau: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Damit meint er ein Wasser aus einem Brunnen, wo da eine Frau gerade Wasser schöpfen möchte. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Etwas später hat Jesus das Bild des Wassers nochmal aufgegriffen und dafür gebraucht, dass diese Quelle, die sich dort anbietet, nicht nur für den Menschen nützlich ist, der sie in sich trägt, sondern auch für andere Menschen. Da sagt er zu seinem Jüngern: Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, also sagt es erstmal auf die Menge bezogen, nicht nur auf die Jünger: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jedem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Johannes 7, Verse 37 bis 39, die letzten beiden Worte waren die Erklärungen von Johannes, der sagt, der wird erzählt von dem Heiligen Geist, aber der war damals noch nicht da, weil Jesus war ja noch nicht gestorben, war noch nicht in den Himmel aufgefahren, der Heilige Geist ist noch nicht Pfingsten ausgeschüttet worden. Also, Jesus selbst hat gesagt, dass dieses Wasser, was diese Quelle, die den Leuten entsteht, die ihnen gegeben wird, die ist nicht nur für sie selber da, die ist auch für andere da. Und da sind wir mitten in dem Thema von heute, das da heute heißt Kraft für andere. Und ich habe mich gefragt, Gottes Hilfe in meinem Leben, wie hilft Gott eigentlich? Und haben wir etwas damit zu tun, haben wir als Christen etwas damit zu tun, dass die Hilfe Gottes auch zu anderen kommt? Wir reden von Kraft. Das Wort Kraft ist im Deutschen vieldeutig und daher zunächst einmal ein bisschen erklärungsbedürftig. Wenn wir uns den Begriff in Bezug auf Gott annähern wollen, dann sollten wir vielleicht erstmal eine Bibel schnappen und die lesen und dabei aber berücksichtigen, dass sich zum Beispiel das Neue Testament vor rund 2000 Jahren nicht in Deutsch verfasst wurde, sondern in Griechisch. Damals war Griechenland nämlich noch Hochkultur, da sprach man überall Griechisch, wo es intelligent zuging. Und es ist mal ganz gut, sich daran zu erinnern, wenn heute immer buchstäblich auf die armen Griechen geschimpft wird. Aber welches Wort wird in der Bibel im griechischen Text zumeist gebraucht, wenn von Gottes Kraft die Rede ist? Da finden wir folgendes Wort. Dynamis ist der griechische Ausdruck. Kennen wir ja von vielen Fremdwörtern, wie zum Beispiel Dynamit oder dynamisch, die wir verwenden. Das klingt dann gleich etwas explosiver und auch ein bisschen gefährlich, nicht wahr? Wenn man von diesem Wort ausgeht und nicht von dem deutschen Wort Kraft. Und das darf es auch ruhig. Gott ist nämlich nicht auf den lieben Gott zu reduzieren, zu dem wir ihn so manchmal machen wollen und wo wir vielleicht irgendwie gerne hätten, dass Gott nur ein lieber Gott ist. Denn wer sich etwas mit Gott und mit dem Evangelium beschäftigt, der weiß, dass das Evangelium eine Sprengkraft in sich birgt, die ganz schön viel in unserem Leben verändern kann. Dieses griechische Wort Dynamis übersetzt bedeutet, vom Wortstamm her, wie wir es auch in den Worten Dynamit und dynamischer ein wenig präsentiert bekommen, gemeint ist dort eine
Fähigkeit, eine Macht, und zwar in dem Sinne nicht als körperliche Kraft, wie man es im Deutschen verstehen würde, also einfach als Stärke, als Fitness, sondern als die Fähigkeit und die Möglichkeit des Könnens, die angelegt ist. Und Synonym für Gotteskraft wird, also überall, wo Dynamis auftaucht, wird ganz oft eigentlich der Heilige Geist thematisiert. Also damit ist der Heilige Geist gemeint. Hat ja Matze letzte Woche auch schon gesagt, halt, da kann man davon, Spiritualität heißt es allgemein so in der Welt. Und wenn wir Christen von Gotteskraft reden, von dieser Dynamis, dann ist ganz, ganz oft ist das ein Ausdruck für den Heiligen Geist. Eine ganz zentrale Stelle, wo das Wort Dynamis auftaucht, ist diese hier. Die steht ziemlich am Anfang der Apostelgeschichte, ist auch ein Wort von Jesus selber, kurz bevor er in den Himmel auffährt. Da sagt er zu den versammelten Jüngern drumherum: Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Findet sich in Apostelgeschichte, 1. Kapitel, Vers 8. Das ist eine ziemlich kurze Aussage, ziemlich kurz und prägnant, aber interessanterweise sind in dieser sehr, sehr kurzen Aussage, in diesem einen Satz, drei zentrale Aussagen verdichtet, wie Gott sich ein Leben mit uns vorstellt, mit uns als Christen, mit uns, die in eine Nachfolge von Gott treten wollen. Stecken drei Sachen drin. Die erste Sache ist, wir empfangen seine Kraft in Form des Heiligen Geistes. Wir empfangen diese Kraft. Wer an Gottes Plan glaubt, an den Plan, dass er seinen Sohn Jesus Christus zu uns geschickt hat, damit wir uns in seinen Spuren, in seiner Nachfolge bewegen, der bekommt etwas von Gott, das er vorher noch nicht hatte. Das heißt also, Gott verlangt nicht von uns, mit Kräften zu arbeiten, die wir schon von Hause aus in uns tragen, wie zum Beispiel, mir fällt jetzt so ein, Schlauheit oder körperliche Kraft. Die Aussage ist nicht, verwendet eure naturgegebene Schlauheit oder verwendet eure körperliche Kraft, sondern er gibt uns etwas, nämlich seinen hauseigenen Helfer, so wird der Heilige Geist an einigen Stellen in der Bibel auch bezeichnet, neudeutsch könnte man sagen, ein Seelennavi, den Heiligen Geist, eine von den drei Seiten, von den drei Personen von Gott, und zwar die, die in uns wohnen soll und auch in uns wohnen kann, die dafür bestimmt ist, dass sie zu uns kommt und in uns wohnt. Das heißt, wir empfangen da etwas, das nicht aus uns kommt, was nicht eh schon da ist und in uns angelegt ist und von Geburt da war, sondern es kommt von Gott. Und das ist übrigens interessanterweise, so sagt die Stelle auch, nicht eine Möglichkeit, steht nicht drin, so einige, die werden dann wohl den Heiligen Geist bekommen, sondern das ist ein Werden, wir werden empfangen. Die Leute, die Christen sind, die sich auf dem Weg mit Jesus begaben, die bekommen das automatisch, die werden da automatisch mit ausgestattet. Jeder Jesus-Nachfolger bekommt das als Marschpaket mitgeliefert. Die zweite Aussage, die in einem kurzen Sätzchen drinsteht, ist, dass der Zweck, und jetzt wird es ein bisschen interessant, dass der Zweck, diese Kraft zu erhalten, nicht ist, dass wir ab sofort unser Wohlbefinden oder unseren Wohlstand so im ganz Allgemeinen verbessern, sondern dass wir Zeuge sein sollen. Durch seine Kraft meine Zeugen. Und zwar ziemlich weit. Erstmal Jerusalem, dann Judäa, dann wird es ein bisschen weiter, Samarien und schlussendlich auf der ganzen Erde. Die Aufgabe ist, oder das Ziel ist, mit dieser Kraft, die man vorher empfangen hat, die man bekommen hat, Zeuge zu sein. Was sind Zeuge? Das wäre mein Spezialgebiet. Zeugen tauchen vor Gericht auf, ist ein Begriff aus der Gerichtssprache. Ein Zeuge ist jemand, der erzählen soll, was er erlebt hat. Ein Zeuge hat nicht die Aufgabe, und da werden Richter ganz fuchtig, wenn so Zeugen in einen Gerichtssaal reinkommen und dann sagen, ich bin übrigens der Auffassung, Schweinerei, der müsste eigentlich verurteilt werden. Das will der Richter nicht hören. Der Richter möchte keine juristische Wertung oder der Richter möchte keine eigene Meinung oder keinen Sachvortrag von einem Zeugen. Und der Richter möchte von dem Zeugen nur hören, was er selber gesehen hat, mit eigenen Augen gesehen hat. Keine Schlussfolgerung, einfach Fakten schildern. Und in diesem Sinne ist auch hier der Zeuge gemeint. Ein Zeuge soll einfach nur erzählen, was Gott macht. Er soll einfach berichten, was passiert ist. Aufgabe der Kraft Gottes, das heißt Heiligen Geistes, ist also, die Menschen zu Zeugen von Gottes Kraft, von seiner Hilfe zu machen. Und wiederum interessant ist, hier steht wieder nicht ein soll, sondern ein ist. Hier steht drin, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und ihr werdet durch seine Kraft meine Zeugen sein. Das bedeutet, das ist keine Aufforderung an die Leute, das doch zu sein, sondern es ist eine naturgemäße Folge davon, dass man mit dem Heiligen Geist, mit dieser Kraft Gottes ausgestattet wird, dass etwas passiert. Und was kann man dann anders tun, als dass das anderen Leuten mitgeteilt wird? Oder auch ganz einfach, man kann ja auch praktischer Zeuge sein. Man muss als Zeuge dann nicht nur Worte gebrauchen, sondern man kann einfach auch durch das, was in meinem Leben passiert und was andere Leute ja ganz deutlich mitbekommen, den anderen Leuten weitergeben, buchstäblich bildlich weitergeben, was Gott getan hat. Ganz einfach. Wenn Gott uns seinen Geist gibt, damit wir durch ihn handeln können, dann wird er wirksam, dann wird Gottes Geist in uns wirksam und das ist das Zeugnis. Das kommt automatisch. Und bereits an diesen zwei Punkten von insgesamt drei, die man aus dieser Stelle rausziehen kann, wird deutlich, aus Gottes Sicht sollen wir uns als Menschen nicht um uns selbst kreisen, sondern wir bekommen etwas, wir empfangen etwas, um es weiter zu verschenken. Wir sollen also nicht so, wenn man jetzt ein Bild so aus der Tierhaltung nimmt, wir sollen nicht gemästet werden mit tollen Gaben zu, bis wir dann irgendwo fett und genügsam irgendwo in unserem Bettchen liegen und uns ganz fantastisch wohlfühlen, sondern wir sollen gestärkt werden, damit sich diese Kraft, die da von Gott kommt, ausbreitet. Sprich, bis Gottes Hilfe jeden erreicht. Ja, bis auf der ganzen Erde, überall, auch den Regionen, wo es den Leuten heute nicht so gut geht. Und wo das fehlt, wo diese Worte fehlen und wo auch die Kraft Gottes fehlt. Es ist also ein System von Nehmen, von Bekommen, von Empfangen und von Weitergeben. Das vielleicht ein bisschen in dieser Grafik deutlich wird. Also um nochmal der Obersatz sozusagen, Empfangen und Zeuge werden, das ist die Aufgabe nach Apostelgeschichte 1,8. Und es ist ein Kreislauf, ein System, wo ich Receiving, wo ich das Empfangen habe und wo ich weitergebe und wo das Ganze auch dann dadurch ein Kreislauf wird, weil das ja so ist, wenn eine Gemeinschaft das so praktiziert, dann kommt auf diesem Wege der Segen auch wieder auf mich zurück. Vielleicht nicht direkt, vielleicht nicht von der Person, der ich den Segen weitergegeben habe oder der ich ein Zeugnis war, aber was eine tolle Gesellschaft, in der die Leute auf den anderen gucken und das, was sie selber bekommen, nicht bei sich behalten, nicht horten, sich damit nicht mästen, sondern es weitergeben. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, der in diesem super kleinen Satz drin steht, Apostelgeschichte 1,8. Folgerichtig eigentlich, wenn man sich das vor Augen hält, spricht Jesus in Apostelgeschichte 1,8, gehen wir mal kurz zurück, nicht nur zu mir, sondern er spricht zu uns. Er sagt, wir werden empfangen, wir werden Zeugen sein, nicht nur du, sondern wir. Gott ist Teamworker. Was ja schon ein bisschen daran deutlich wird, dass er selber schon drei ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott liebt die Gemeinschaft, er liebt sie schon in sich selber und er wünscht sich die Gemeinschaft mit dem Menschen und er wünscht sie sich mit allen Menschen. Gott will ein Team bilden. Schönes Bild ist für sowas natürlich eine Volleyballmannschaft, muss ich an meine Jugend denken halt. Also am Anfang, bevor es losgeht oder so, bildet man diesen Kreis. Und ich stelle mir irgendwie so ein Idealbild einer christlichen Gemeinde und ein bisschen ausgedehnt auch nicht nur der christlichen Gemeinde, sondern einer größeren Gemeinschaft so vor, dass man da so steht, dass man ein Team ist, dass man einen Ring bildet und am Anfang, bevor es losgeht, ne, ruft man seinen Schlachtruf und dann geht man raus. Und dann ist man zusammen dran. Es gibt bei all dem noch ein Prinzip, das ein Gleichnis gut verdeutlicht, das Jesus mal erzählt hat und das auf den ersten Blick gar nicht so einfach zu verstehen ist. Das Prinzip lautet: Wer behält, behält nicht. Ich lese euch die Stelle mal vor. Kommt nach der neuen Genfer Übersetzung. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen eines, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der, der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, diese 5 hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der, der 2 Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, 2 Talente hast du mir gegeben, hier sind die 2, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der, der 1 Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du ihn zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Du hättest mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lauter Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Ziemlich harte Stelle. Ich finde am Anfang auch nicht einfach zu verstehen, steht im Matthäus 25. Kapitel, Verse 14 bis 30. In der Volksbibel hat Martin Dreyer das Ganze übertragen auf die heutige Zeit, so Diener und Herr und so, haben wir nicht mehr ganz so häufig halt, der hat das ja so mit jemandem verglichen, der weggeht und der vielleicht irgendwie so eine Auslandsreise macht, ein längeres Millionär, geht auf seine Yacht und dann hat er 3 Anlageberater. Dem einen gibt er halt, hier in dem, was weiß ich, dann 50.000 Euro, dem zweiten 20.000 Euro, dem dritten 10.000 Euro. Beispiel ist das gleiche. 3 Leute bekommen etwas anvertraut, das gehört ihnen nicht, das empfangen sie. Und dann haben sie die Möglichkeit, was damit zu tun. 2 von den Leuten nehmen das, was sie haben, und verdoppeln es. Einer behält's, sichert's, kriegt der Herr nachher wieder, hat aber keine Zinsen, kein gar nichts halt. Und irgendwie so stellt sich die Frage bei dieser Stelle, bei diesem Gleichnis, ist das, was da passiert, eigentlich gerecht? Und damit sind wir schon ganz dicht an dem Thema dran, was Christoph nächste Woche hat. Wir sind ja, der nächste Part ist ja Gerechtigkeit, der hier ganz eng auch mit unserem Thema dann irgendwie ein bisschen was zu tun hat. Wir rutschen ein wenig rein in das nächste Thema. Aber ist das gerecht, was da passiert? Ist das nicht irgendwie ungerecht? Das ist doch voll gemein. Da gibt's so 2 Kapitalisten, die machen da Geld und machen Zinsen. Und einer, naja, ne, hat halt jetzt nicht so rumgepokert, sondern hat das Geld wenigstens gut aufbewahrt. Ist das gerecht? Ja. Denn es ist gerecht, denn in dem Gleichnis kommt es nicht darauf an, wie viel jemand von Gott bekommen hat und wie hoch dann nachher der Gewinn für sich ist. Der Herr guckt nicht darauf, dass jetzt da ein super toller Gewinn rauskommt, sondern der Herr guckt darauf, ob das, was die Leute anvertraut bekommen haben, was sie empfangen haben, was sie geschenkt bekommen haben erst einmal, ob die das behalten oder ob sie damit arbeiten. Und die Diener müssen ja gar nicht groß was tun. Das Geld vermehrt sich ja, das wissen wir ja auch so, wenn jemand Geld hat, dann vermehrt sich das ein bisschen von alleine. Dann kann ich das Geld nehmen, kann eine schlaue Anlagemöglichkeit wählen. Man sollte eine schlaue wählen. Es gibt auch viele blöde Anlagemöglichkeiten, aber wenn man eine schlaue wählt, dann vermehrt sich das Geld. Und wenn es nur einfach nur normale Zinsen sind, dann bringe ich es zur Bank, ich bekomme Zinsen. Wenn ich kein Geld habe, kriege ich keine Zinsen. Das heißt, dieses Geld arbeitet für sich selber. Genauso wie Gottes Gaben, wie Gottes Geist für sich selber arbeitet. Wir empfangen ihn, er kommt und wir können nichts damit machen oder wir können ihn verwenden. Es kommt also darauf an, dass wir alle etwas geschenkt bekommen und es nicht behalten sollen, sondern dass wir damit arbeiten sollen. Und dann zeigt es von alleine Wirkung. Das Problem des letzten Dieners, über den da so harte Worte getroffen werden, wo wir dann schon wieder beim Thema sind, lieber Gott, Gott ist nicht nur lieb, ne, sondern Gott hat schon eine Idee für unser Leben und wünscht sich was und sagt uns das auch deutlich. Ne? Das Problem des letzten Dieners ist eben nicht, dass er nichts oder weniger erwirtschaftet hat als Nummer 1 und Nummer 2, die mehr hatten und mehr erzielt haben in dem Problem. Nicht die Menge ist das Problem, sondern der hat das Problem des Nehmens und Weitergebens nicht verstanden. Dass man mit den Gaben, die von Gott kommen, die wir von Gott geschenkt bekommen, dass wir damit arbeiten sollen. Und damit, wenn man dieses Prinzip verstanden hat, dieses Prinzip von, wer behält, der behält eigentlich nicht, dem wird es wieder weggenommen, letztendlich, ja, da muss man sagen, niemand tut sich etwas Gutes, wenn er nur an sich denkt. Könnte man ja, prüf dich mal selber. Denkst du, du würdest dir etwas Gutes tun, wenn du in deinem Leben hauptsächlich für dich selber wirtschaftest, sehen, dass du so deine Schäfchen im Trockenen hast, dass alles in Ordnung ist? Glaubst du, dass es am Ende ein gutes Ergebnis geben wird? Das ist nicht so. Das ist nicht Gottes Prinzip. Und gucken wir uns mal etwas an, was wir alle super finden, wo wir gerne ins Kino gehen. Schauen wir uns Helden an. Was sind Helden? Wer ist ein Held? Ist ein Held jemand, der es optimal schafft, sein Wohlergehen zu steigern? Sind Diktatoren Helden? Ist das, was gerade in Syrien passiert dort, was die herrschenden Leute in Syrien machen, ist das eine Heldentat? Applaudieren wir dazu? Oder was in den ganzen arabischen Staaten letzten paar Jahre so passiert ist halt. Ne? War Gaddafi ein Held? Dem ging es ziemlich gut. Der hat sein Land gut verwenden können, um sich selber einen angenehmen Wohlstand zu verschaffen und auch den Leuten, die eng mit ihm zu tun hatten. Sind das die Leute, die in der Geschichte nachher als Helden dastehen? Und sind das die Leute, die wir gut finden? Das sind natürlich jetzt sehr plakative Beispiele. Nehmen wir es aber auch im ganz einfachen Leben. Ist ein Mensch, der im Alltag immer mehr so für sich selber herrafft und sich ein schönes Haus kauft und ein Auto und wo alles super ist, halt Pferdepflegerin, alles inklusive. Ist das etwas, wo Leute sagen, ja, das ist toll. Ist auch das etwas, wo man sich selber bei gut fühlt? Nee, unser Heldenbegriff ist, ein Held ist jemand, der etwas Großes für andere tut. Die großen Helden der Weltgeschichte sind Leute, die sich letztendlich irgendwo aufgeopfert haben, die ihr Leben dafür eingesetzt haben, dass sie anderen geholfen haben und dass sie damit die Welt so ein kleines Stückchen besser gemacht haben. Und das sind Leute im christlichen Sinne übertragen halt, die ein bisschen Gottesreich mit ihren Gaben mitgetragen haben. Gibt's viele nicht christliche Beispiele, Robin Hood oder, und es gibt auch viele christliche Leute, angefangen von dem Größten natürlich, von Gottes Sohn, von Jesus, der sein Leben für uns gegeben hat, bis hin zu allen Märtyrern über die Geschichte hinweg halt, die für ein höheres Ziel, dafür, dass sie an Gott geglaubt haben und einfach Leuten was Gutes tun wollen, die verstanden haben, dass Gott Menschen liebt, die von da gesehen was gemacht haben. Also eigentlich mögen wir Helden, wir sind eigentlich Heldenfans, wir gehen in Heldenfilme. Und die Frage stellt sich, warum beginnen wir da nicht selber wie ein Held in unserem eigenen Leben zu leben? Gott stellt sich eigentlich so ein bisschen die Gemeinschaft von Menschen vor wie ein Körper. Prinzip Körper habe ich das genannt. Das ist eine medizinische Abbildung, wo zahlreiche einzelne Sachen bezeichnet sind. Das sind hier wohl hauptsächlich so Muskeln. Kein Mediziner. Die Mediziner werden jetzt wahrscheinlich das aus irgendeinem Lehrbuch kennen. Aber in der Bibel findet sich darüber eine Stelle, die findet sich im 1. Korinther, 12. Kapitel, die ich nochmal vorlese. Da wird gesagt, es gibt viele verschiedene Gaben und es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber es geht um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem dritten wird, ebenfalls durch denselben Geist, ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, und ein anderer, das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes, und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht, oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Aus diesem Bild, diesem Körperbild, was hier im 1. Korintherbrief gebraucht wird für Erstmal für die Gemeinde, also für eine Gemeinschaft von Christen, wird deutlich und auch noch näher ausgeführt im 1. Korintherbrief. Könnt ihr zu Hause mal nachlesen, die ganze Stelle, die ist noch ein bisschen länger und sagt noch mehr was zu dem Verhältnis der einzelnen Teile und der Gaben, die da ausgeteilt sind. Es gibt nichts, nicht besser oder schlechter. Es gibt Gaben, Empfangenes, die kommen auch nicht von uns, da können wir uns auch nichts drauf einbilden, die bekommen wir automatisch, wenn wir Christen sind. Empfangenes, und das Empfangene ist zum Verteilen da. Es ist für den Körper da. Kann ich irgendwie einen Körperteil was alleine machen, sondern immer wenn ein Körperteil funktioniert, dann funktioniert er für die Gesamtheit. Und es geht nicht um uns, sagt das Körperbild und auch das Prinzip von Geben und Nehmen. Es geht nicht um unser eigenes Leben, es geht um einen großen Plan. Es geht nämlich darum, dass sich die Liebe Gottes, dass sich Gottes Reich ausbreitet und dass immer mehr Menschen Gott kennenlernen, anfangen ihm zu vertrauen und auf seine Hilfe zu bauen, die dann auch wirklich kommt. Wir haben ja gerade, damit werde ich mich heute nicht beschäftigen, wir haben ja gerade gehört, was dieser Geist Gottes alles macht. Der macht ganz viele Dinge. Der macht, dass Leute gesund werden können. Der macht, dass Wunder geschehen können. Der macht manchmal auch nur, dass Leute ein bisschen mehr verstehen, wie sie mit ihrem Leben gut klarkommen. Gibt Weisheit, gibt Einblicke, wie Gott sich vielleicht in einer Situation etwas vorstellt. Das sind alles Gaben, die Christen haben, die auch du hast, wenn du Christ bist. Und die Gott dir geschenkt hat. Und ich frage dich einfach, möchtest du nicht in einer solchen Gemeinde leben und dann von der Gemeinde hinweggeschaut, auch in einer Welt, weil die Gemeinde ist ja kein geschlossenes System, das was mal irgendwie einmal mal abgegrenzt ist oder so, sondern der Plan von Gott ist der Teebeutel, der sich in der Welt, in diesem heißen Wasser ausbreitet und immer die Inhaltsstoffe, die immer weiter sich ausbreiten und immer mehr alles durchdringen. Und möchtest du nicht in einer solchen Welt leben, in der Hilfe selbstverständlich ist und das Gute dominiert? Geld als Beispiel für Gaben, was in der Schublade liegt, nutzt überhaupt nichts. Gott liebt die Gemeinschaft. Er stellt sich Gemeinde als Einheit, als einen Körper vor, als ein Team. Jetzt frage ich dich zum Schluss, glaubst du an die Kraft Gottes und daran, dass Gott sich wünscht, dass wir diese Kraft austeilen? Glaubst du daran, dass Kraft für andere, dass dieses Prinzip von Empfangen und Weitergeben von Zeugnis sein, dass das richtig ist, dass das eine gute Geschichte ist, die Gott sich da ausgedacht hat, dann habe ich ein paar Tipps für dich, die ich dir mitgeben möchte. Der erste Tipp ist, bekomm eine Leidenschaft für Gott. Bekomm eine Leidenschaft für Jesus, für seine Pläne, die er hat. Und wenn du diese Leidenschaft bekommen willst, gibt es dafür nur einen guten Weg. Ich habe mal von einem Weinkenner gehört. Wie wird man ein Weinkenner? Indem man viel Wein trinkt. Und wie wird man ein leidenschaftlicher Gottesliebhaber, indem man viel Zeit mit Gott verbringt? Und das sagt sich immer so schön, das hört man in jeder Andacht, in jeder Predigt, hört man immer Zeit mit Gott verbringen und so weiter. Das Problem ist, wir tun es meistens nicht. Ich auch nicht. Das ist das, was man am leichtesten vernachlässigt, dass man denkt, das ist alles in Ordnung so bei mir. Ich mache ja, ich kenne ja die Bibel, ich habe so vielleicht total vertiefte Kenntnisse, vielleicht bist du sogar Theologe und du kennst die Bibel in- und auswendig oder so. Aber das ist nur ein Part, Kennen ist nur ein Part. Die andere Geschichte ist, eine Leidenschaft für Gott zu entwickeln. Die Leidenschaft für Gott wirst du nur entwickeln, wenn du viel Zeit mit ihm verbringst. Und lass doch die viel Zeit eine Trainingseinheit von 30 Minuten am Tag sein. Wenn du es jeden Tag hast und wenn du jeden Tag das an dich heranlässt, was Gott wünscht, dann garantiere ich dir, dann wird es eine explosive Kraft in deinem Leben, eine Dynamis geben. Und die wird zu Guten führen. Es muss Zeit zum Empfangen da sein. Plan dir die Zeit ein, mach dir einen Plan. Mach Dates mit Gott jeden Tag, war der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, bekomm eine neue Perspektive. Lerne, Menschen zu lieben. Ich habe gerade selber eine ganz lustige Erfahrung gemacht. Ich habe gerade viel stupide Arbeit, die ich verrichten muss, stupide Buchhaltungsarbeit. Und dazu gucke ich mir auf einem kleinen Bildschirm die Fernsehserie Lost an. Und Lost ist eine ziemlich harte Sendung. Einige sind FSK 18, eine Sendung, da geht es auch ziemlich derbe zur Sache. Aber, also was jetzt so Äußerlichkeiten wie Gewalt und so weiter angeht. Aber Lost hat einen super Vorteil, weswegen ich Lost eigentlich so als kleinen Anschauungsunterricht zum Menschenlieben empfehle. In Lost werden pro Folge immer so die Schicksale von zwei Menschen beleuchtet. Am Anfang sieht man so eine Gruppe von Leuten, in Lost geht es darum, dass ein Flugzeug abstürzt auf einer Insel Es gibt Überlebende und die sind jetzt auf dieser Insel und müssen irgendwie miteinander klarkommen, versuchen dort wieder wegzukommen und versuchen gegen alle möglichen Unbillen auf dieser Insel anzukämpfen. Und man lernt am Anfang diese Leute kennen. Das sind so Ärzte, Krankenschwestern, irgendwelche Leute, Verwaltungsangestellte und ein Rockstar ist mit dabei, der gerade eine Rockband abgesägt hat, hinter sich gebracht hat. Und dann denkt man am Anfang, der ist sympathisch, der ist sympathisch, der ist weniger sympathisch, der bringt hier ganz viele Sachen mit. Und dann lernt man über die ersten ein paar Episoden die Leute kennen, weil unheimlich viel über sie berichtet wird. Und plötzlich denkt man, ja klar ist der so. Weil das, was er erlebt hat, das hat das aus ihm gemacht. Und man gewinnt die Leute lieb. Ist ganz lustig, ich habe irgendwie nach ungefähr 10 Lost-Folgen die Leute alle total gerne gemocht, die da innen drin sind. Und das finde ich eine super Geschichte. Lerne Menschen zu lieben. Also werde ein bisschen wie Gott, nämlich werde ein Menschenfreund. Der dritte Tipp ist, es gibt Gaben, und bitte doch einfach mal Gott darum, dir diese Gaben zu geben. Aktiv. Gott lässt sich nicht ein paar Mal bitten. Gott gibt gerne. Und der letzte, ganz, ganz, ganz praktische Tipp ist, setz die Gaben, die du hast oder die du noch bekommen wirst, ein. Und mach's einfach. Mach einen Anfang. Sei dir auch noch so klein. Geh doch mal in der nächsten Woche hin, schau dir deine Gaben an, die du hast, und setze sie vielleicht für einen einzigen Menschen, der dir jetzt gerade in den Sinn kommt, aktiv ein. Wir haben jetzt noch eine Zeit der Stille, in der ihr euch mit dem Thema noch ein bisschen näher beschäftigen könnt, wo Kraft für andere in eurem Leben passieren kann in der nächsten Woche. Und wir werden in der Stille die Instagram-Fotos, die ihr eingeschickt habt, sehen. Macht die Augen zu und betet oder guckt euch die Fotos an, lasst euch inspirieren. Und die Zeit der Stille, die jetzt kommt, die wird die Miriam dann mit dem Gebet abschließen. Amen.
Vater, Schöpfer des Menschen, Liebhaber der Menschheit, danke für die Hilfe, die von dir kommt. Danke für deine unendliche Liebe zu uns und deinen guten Plan, den du für uns hast. Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott, du hast uns vorgelebt, wie man Kraft beim Vater auftankt und wie man sie weitergibt. Gib uns deinen Blick auf andere, schenk uns dein Herz für andere Menschen und stärke uns darin, ihnen beizustehen und ihnen den Weg zum Vater zu zeigen. Gib uns Hoffnung für uns und unser Leben und das der Menschen, die du uns anvertraust. Heiliger Geist, Kraft, die Menschen bewegt, wir bitten du darum, dass wir voll mit dir ausgestattet werden. Wir bitten um die Gaben, die uns verheißen wurden, wenn wir dem Sohn nachfolgen und dich als Helfer haben. Wir bitten darum, Zeugen sein zu dürfen für Gottes neues Reich und die heilende Kraft, die mit ihm kommt und Menschen Frieden gibt und ihnen hilft. Dreieiniger Gott, danke, dass du unter uns wirkst. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.